Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen, Sonntag ist es der Tag für die Familie, fürs Ausschlafen, für den entspannten Spaziergang. Der Sonntag ist der Tag der Lindenstraße. Da darf man manche Leute nicht stören. Jeder hat was anderes gern an diesem Sonntag. Vielleicht auch unsere Sendung. Die nächsten 2 Stunden versuchen wir so schön wie möglich zu machen mit einem Mann, der viel zu erzählen hat, weil er schon viel gesehen hat in seinem Leben. Nicht immer nur Schönes hat er gesehen. Der Autor und ehemalige Mordermittler Josef Wilfling ist zu Gast heute Vormittag. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Ich habe gerade schon vom Sonntag und seiner verschiedenen Gestaltung gesprochen. Es gibt viele Leute, die gucken 7:45 das erste Tatort am Sonntagabend. Sie auch?
Manchmal. Also nicht immer und immer weniger.
Warum?
Naja, weil mich gewisse Dinge dann doch stören. Und ich muss ehrlich sagen, in den meisten Fällen blicke ich zum Schluss gar nicht mehr durch. Oder man schläft mal zwischendurch ein. Und was mich zunehmend stört, das ist die Darstellung der Ermittler. Die Ermittlerpersönlichkeiten, die da gezeigt werden, sind entweder Hurenböcke oder Säufer oder Psychopathen. Und jetzt vermehrt sogar noch Verbrecher und Mörder. Und das Bild, das gefällt mir absolut nicht, ärgert mich sogar. Weil es soll ja Leute geben, die das glauben, dass es in der Realität auch so ist.
Das sagt Josef Wilfling, mein Gast heute Vormittag. Wir werden aber über die Realität sprechen hier im HR1 Talk, denn dieser Mann ist ehemaliger Chef der Münchner Mordkommission. Er hat in den Fällen um Sedlmayr und um Mooshammer ermittelt, aber auch in den Münchner Mordfällen, für die der NSU zuständig sein soll. Wir können sehr viel drüber erfahren heute, viel sprechen über Wahres und über manches, was eben dann doch nur im Fernsehen so ist, wie es ist. Schön, dass Sie da sind.
HR1, genau meins.
Josef Wilfling ist manchmal Tatortgucker, häufig Tatort-Einschläfer, haben wir gerade gelernt. Und er nimmt uns gerade als Leser mit an verschiedene Tatorte, an denen Mörder ihr Unheil verbreitet haben. Verderben, die Macht der Mörder ist Ihr inzwischen 3. Werk, was Sie jetzt rausgebracht haben. Nach Abgründe und Unheil, jetzt das neue Buch. Sie schreiben über wirklich grausame Morde. Wie präsent ist das eigentlich in Ihrem Kopf, was da passiert ist? Es sind ja reale Geschichten, oder?
Das sind reale Geschichten und ich sage immer, die Realität ist wesentlich brutaler als die Fiktion. Es gibt Fälle, die kann sich ein Regisseur oder ein Drehbuchautor gar nicht ausdenken. Da würde jeder sagen, der ist ja verrückt. Mhm. Und die Gewalt oder die Tötungsdelikte, die so im Alltäglichen passieren, die sind ja in der Regel recht profan und nicht so kompliziert und um 5 Ecken herum, wie es in der Fiktion oft dargestellt wird, aber wesentlich brutaler. Es ist ja gar nicht erforderlich, dass man sich irgendwelche grausamen Tötungsrituale ausdenkt, wie es in manchen Krimis der Fall ist.
Weil Sie die hier haben, weil das wirklich so passiert ist, also Sie schreiben vom Sadisten, Sie schreiben von einer Frau, ich sag mal von der vermadeten Frau, um es jetzt nicht zu bildlich zu machen, Sie schreiben vom Asketen. Das ist wirklich genau so passiert?
Das ist ganz genau so passiert. Und man versteht ja die Täter nur, wenn man auch die Tat versteht. Es geht ja in erster Linie darum, die Psyche des Täters ein bisschen nachvollziehbar darzustellen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man beschreibt, was er denn getan hat.
Ich habe irgendwann mal eines Abends im Bett angefangen zu lesen, als ich mich auf Sie vorbereitet habe, und auf Seite 12 gleich fiel ich über diese Passage. Jetzt lag Barbara tot auf ihrem Bett und von ihrer Schönheit war nichts mehr übrig, weil bereits die 2. oder 3. Generation von Maden dabei war, ihre sterbliche Hülle zu entsorgen. Dieser sich zersetzende, stinkende Haufen organischer Substanzen führte mir immer wieder drastisch vor Augen, wie vergänglich wir sind und wie sich der menschliche Körper nach Eintritt des Todes sukzessive in seine Bestandteile aufzulösen beginnt. Bettlektüre ist es nicht, ne?
Nee, das ist keine Bettlektüre, ganz klar. Aber es ist einfach die Wahrheit. Und wenn man an einem Tatort steht, dann wirken diese Bilder natürlich auf einen. Und ich gebe einfach hier wieder, was mir damals durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Und was einem durch den Kopf geht, wenn man an einem Tatort steht und vor einem liegt eben die Leiche. Und das Erste, was man denkt, mein Gott, was hat der da mitgemacht? Was hat er zuletzt gesehen? Wie war das? Das kann man oft ablesen. Man kann an der Leiche allein schon ablesen, was der mitgemacht hat oder wie er gestorben ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall Sedlmayr. Das war eine grausame, brutale Hinrichtung. Und das konnte man auch am Tatort ablesen, allein an den Verletzungen. Mord ist ja nicht gleich Mord und Tötung ist ja nicht gleich Tötung. Mhm. Es gibt blutige Tatorte und es gibt unblutige. Wo Wunden entstehen, fließt viel Blut, aber auch die Unblutigen können brutal und grausam sein. Einen Menschen zu erdrosseln oder zu erwürgen, das geht nicht von einer Sekunde zur anderen.
Ich habe gesagt, der Mann hat viel zu erzählen. Die nächsten 2 Stunden hier im HR1 Talk. Josef Wilfling ist mein Gast heute.
HR1.
Genau meins.
Josef Wilfling ist Jahrgang 47, geboren in Münchberg in Oberfranken. Ich habe mal geguckt, Herr Wilfling, da wohnen so ungefähr 10.000 Menschen, ist eine Kleinstadt also.
Ja.
Welche Rolle hat Ihre Familie denn in dieser Kleinstadt gespielt, als Sie klein waren?
Eine eher untergeordnete Rolle. Wir waren Flüchtlinge. Das heißt, meine Eltern waren Heimatvertriebene aus dem Egerland.
Tschechien?
Aus Tschechien. Mhm. Und ich habe schon frühzeitig mitbekommen als Kind, dass man da auch nicht immer gerne gesehen war. Das ist nichts Neues, das ist uns auch passiert. Und dass man schon eine Zeit lang ein Mensch zweiter Klasse war. Und wir waren natürlich arm, 5 Kinder. Der Vater ist frühzeitig gestorben und meine Mutter war alleinerziehend.
An welcher Stelle ist denn der kleine Josef das erste Mal von so einer Polizistenmütze fasziniert gewesen?
Da war ich dann schon in der pubertären Phase.
War das wirklich so, ja?
Ja,
ist ja irre.
Da kann ich mich erinnern, da sind so ein paar Polizisten durch die Stadt gelaufen und die sahen verdammt gut aus in Uniformen und waren auch bei der Damenwelt begehrt. Und das war aber schon das Erste, wo ich wahrscheinlich gesagt habe, ja, das würde mir auch gefallen.
Das sagen ja viele kleine Jungs, Herr Wilfling. Viele kleine Jungs sagen, wenn ich groß bin, möchte ich mal Polizist werden. Und dann kommt es aber für viele Eltern zum Glück ganz anders. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert, als aus diesem Ich möchte mal Polizist werden Realität wurde?
Bei mir war es ganz anders. Bei mir hat es meine Mutter forciert und sogar in die Wege geleitet. Denn als ich dann 16 war, bekam ich ein Wochenendarrest verpasst von einem Richter und bin im Jugendgefängnis gelandet.
Wofür?
Weil ich bei einem Zeltlager an einer harmlosen Rauferei beteiligt war. Da würde ich heute keine Polizeistreife mehr hinfahren. Aber damals habe ich einen Wochenendarrest bekommen und das hat mein Leben verändert. Mhm. Und das war wirklich ein Schock für mich, einen Tag lang da in diesem Gefängnis zu sitzen, bei Wasser und Brot wohlgemerkt. Und ich habe mir damals geschworen, das passiert mir nie mehr wieder. Das war so eine Art Warnschussarrest. Heute wird darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist. Bei mir hat es gewirkt.
Vielleicht würde es bei anderen heute auch funktionieren. Sie sind mit noch nicht mal 20 Jahren Polizist geworden. In Würzburg hat es angefangen und Sie sind relativ zügig dann nach München gekommen. Was war denn da anders?
Das war der Hölle Wahnsinn. In Würzburg, da war ja die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Dann wurden wir auf dem LKW gesetzt, nach München gefahren. Und am nächsten Tag stand ich vor der Oper mit meinen Kollegen und da kam der Schah von Persien mit seiner Faradiba. Das war damals 1968. Da gab es die ersten großen Unruhen und da waren wir zum ersten Mal konfrontiert mit Gewalt. Mhm. Und standen da in der ersten Reihe und da gab es diese Jubelperser und diese Protestanten und das war plötzlich eine ganz andere Welt. Wir waren ja naive Jungs aus der Provinz und jetzt waren wir plötzlich mittendrin im Geschehen. Am nächsten Tag ist ja Benno Ohnesorg in Berlin erschossen worden bei dem gleichen Anlass. Und dann war das der Beginn der sehr lebhaften 70er Jahre. Mhm. Bader-Meinhof, Notstandsgesetzgebung, Vietnamkrieg, also Demonstrationen über Demonstrationen. Und da waren wir mittendrin.
Haben Sie eigentlich das Hinweisschild Mordkommission gesucht oder hat man Ihnen dieses Hinweisschild direkt vor die Nase gehalten?
Nein, überhaupt nicht gesucht. Ich habe den ganz normalen Weg beschritten, wie jeder Polizist. Ich war erst mal 8 Jahre bei der uniformierten Polizei. Dort habe ich aber jahrelang als Zivilfahnder gearbeitet.
Sie haben Dreck gefressen.
Dreck gefressen im wahrsten Sinne des Wortes. Hat auch mal eine Schießerei verwickelt gewesen. Und irgendwann bin ich zum Kriminaldauerdienst gekommen und habe festgestellt, dass mich die Leichensachbearbeitung interessiert. Mhm. Und so kam ich dann zu den Leichen.
Und dann ist Josef Filfling Kriminaloberrat geworden?
Viel später.
Jetzt ist er Oberrat AD und ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Der Talk mit Josef Filfling, Autor des Buchs Verderben, die Macht der Mörder. Darin beschreibt er Kriminalfälle. 5 Exemplare hat er mit dabei. Die können Sie später bei uns in der Sendung übrigens noch gewinnen. Wie viel Ruhe, Herr Filfling, braucht ein Kriminalermittler?
Wie jeder andere Mensch auch. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Aber er muss natürlich auch in der Lage sein, auf diese Ruhe mal auch längere Zeit zu verzichten.
Was ich wissen will eigentlich ist, wenn Sie ermittelt haben, durfte da das Radio laufen?
Bei mir persönlich nicht. Also ich habe da schon gewisse Konzentration gesucht.
Sie wünschen sich an dieser Stelle John Lennon mit Imagine. Warum dieser Song?
Naja, das ist vom Inhalt her ja, was wäre wenn. Mhm. Das ist eben eine gewisse Schönmalerei. Wäre das schön und das schön. Und ist halt ein toller Song. Und der Mensch ist auch sicherlich einer der größten Musiker gewesen, die dieser Planet hervorgebracht hat. Und er ist schon gestorben.
Und zwar
ermordet worden.
Durch einen Schuss.
Das passt ja irgendwie zu mir.
Dann spielen wir diesen Song jetzt für Sie. John Lennon, Imagine, für Josef Filfling. Der ist mein Gast im HR1 Talk. Ich heiße Marco Schreier. Schön, dass Sie bei uns sind. Josef Filfling ist bis 2009 Kriminalermittler gewesen, hat die Mordkommission in München geleitet. 42 Jahre Polizeidienst, Herr Filfling. Wie böse ist denn das Leben?
Auch ich bin einer, der sagt, es gibt immer noch mehr anständige Menschen als böse Menschen. Aber wir haben ja das Böse alle in uns. Das sage ja nicht nur ich, sondern bedeutende Philosophen. Wir tragen das Gute als auch das Böse in uns. Und es ist nur eine Frage, was eben irgendwann die Oberhand gewinnt.
Sie schreiben im Buch, Ermittlungen finden immer von innen nach außen statt. Was bedeutet denn von innen nach außen?
Na, man beginnt quasi bei der Leiche. Und dann kommt natürlich das Umfeld des Opfers. Bei Beziehungstaten beispielsweise weiß man, der Täter kommt irgendwo aus dem Umfeld des Opfers. Mhm. Und wenn das abgeklärt ist, dann bewegt man sich nach außen. Zum Bekanntenkreis oder zu den Arbeitskollegen oder eben bis hin zu einem völlig Fremdtäter. Das meint man mit Ermittlungen von innen nach außen.
Wenn man in Ihrem Umfeld fragt, was Sie so ausmacht, dann sagen alle sofort, das ist ein Verhörspezialist. Was können Sie denn so gut?
Das möchte ich selber gar nicht so beurteilen. Also ich glaube, dass ich ein gutes Einfühlungsvermögen habe und auch eine gute Menschenkenntnis aufgebaut habe. Und ansonsten bin ich einfach nur ein netter Mensch.
Ist es wichtig, nett zu sein in einem Verhör?
Ja, meine Mutter hat, Gott hab sie selig, immer gesagt, Seferl, hat sie gesagt, sei immer schön freundlich zu den Leuten, da sind die Leute auch freundlich zu dir. Und an das habe ich mich gehalten. Für viele war ich auch so ein bisschen ein väterlicher Typ. Ich bin so eher in mir ruhend, ich bin also weniger hektisch. Und das alles macht es vielleicht aus, dass ich immer einen guten Draht aufbauen konnte eigentlich.
Wie stellt man das als Ermittler, als der Verhörende denn an? Ich stelle mir vor, Sie betreten einen Raum, da sitzt eine hochverdächtige Person. Gibt man ihr die Hand? Setzt man sich gegenüber? Macht man es so wie im richtigen Leben auch?
Ja, teils, teils. Also das ist ein abendfüllendes Thema. Vernehmung, das ist etwas, was ich auch an der Fachhochschule gelehrt habe. Das kommt in erster Linie immer auf das Gegenüber an. Es gibt ja verschiedenste Tätertypen. Ein Raubmörder ist ganz was anderes als ein Sexualtäter oder ein Beziehungstäter. Es gibt einen emotionalen Tathintergrund oder einen rationalen, Habgier beispielsweise. Der planende Mörder oder eben die verzweifelte Frau, die ihren gewalttätigen Ehemann erstochen hat.
Was mich interessiert ist, muss man quasi verbal oder auch körperlich einmal so aufstampfen, um zu sagen, Achtung, ich bin der, der hier ermittelt und Sie sind die verdächtige Person. Ich stecke mal hier mein Revier ab.
Das kann schon mal passieren. Das Vernehmungsklima bestimmt ja immer der, der vernommen wird. Und da gibt es ja auch Unterschiede.
Ist das so?
Natürlich. Und darauf muss man sich einstellen. Es gibt introvertierte Menschen, die sitzen da und bringen kein Wort raus, denen muss man jedes Wort aus der Nase ziehen.
Also müssen Sie als Verhörender blitzschnell umschalten, sich einstellen?
Man muss wirklich schnell umschalten können, muss sich gut einstellen können, gut reagieren. Man muss wissen, wann kann ich jetzt ein bisschen zulegen, wann muss ich mich wieder zurücknehmen. Das ist die eigentliche Kunst. Dann gibt es theatralische Täter und Extrovertierte und Laute und Schreiende. Es gibt die ganze Palette und da muss man sich eben gut drauf einstellen.
Herr Wilfling, wo waren Sie gestern zwischen 6 und 7? Dieser Satz aus dem Fernsehen, wird der wirklich benutzt?
Nein, jein, würde ich mal sagen. Natürlich, eine Alibi-Überprüfung ist eines der kriminalistischen Standbeine. Aber in der Regel handelt man das in der Vernehmung ab. Und der Unterschied zum Krimi ist ja, dass die Mordfälle in der Realität im Vernehmungszimmer geklärt werden. Und der berühmte Showdown, der im Krimi immer so am Ende stattfindet, bei der Festnahme oder Häuserstürmen, der findet beim Ermittlungsrichter statt. Mhm. Wenn es darum geht, ob die Beweise ausreichen, dass jemand in Haft geht oder nicht.
So spannend, wie Sie das erzählen. Josef Wilfling ist Autor und Münchner Chefermittler AD. Und er ist zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
HR1 ist hier mit Josef Wilfling, dem ehemaligen Chef der Mordkommission in München. Ein Vernehmungsspezialist, das stelle ich nochmal so in den Raum. Er selbst wollte sich jetzt nicht als Vernehmungsspezialist bezeichnen. Wir dürfen es aber jetzt mal rausfinden. Wir haben nämlich an dieser Stelle einen Überraschungsgast für Sie und Sie dürfen das Verhör an dieser Stelle übernehmen und mal rausfinden, wer das da ist. Legen Sie mal los. Der Mann gehört Ihnen.
Wer sind Sie und wie ist Ihr Name?
Ein Kollege aus München.
Ein Kollege aus München, ich fürchte Schlimmes.
Berechtigt.
Haben Sie Medienerfahrung?
So kann man es nennen, ja.
Dann sind Sie der Pressesprecher, Wolfgang Wenger.
Josef, servus.
Servus, Wolfgang.
Volltreffer wie immer.
Ja. Das ist ein schönes Spielchen. Hallo, Wolfgang Wenger ist der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums in München. Dann dürfen Sie, Herr Wenger, doch jetzt mal diese Frage beantworten. Warum ist er denn ein Verhörspezialist? Was kann er, was andere nicht können?
Also er ist ein Typ einfach und das brauchen wir. Er ist sehr, nicht immer einfach, aber Typen sind nicht einfach. Und das macht es auch aus, dass man sich in die Leute reinversetzen kann, viel Erfahrung hat, große Fantasie hat und mitfühlen kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Herr Wenger, ein Typ ist was Gutes, aber ein Typ kann einen auch mal zur Verzweiflung bringen. Hat er das mal geschafft?
Natürlich, also, das ist das Vorrecht der Typen und ich kenne Josef über viele Jahre natürlich und wir waren am Tatort viel und wir haben natürlich sehr viele Pressekonferenzen zusammen gemacht und da habe ich ihm schon mal unter den Tisch so einen kleinen Rimbler gegeben, weil die Medienvertreter haben ihn ja geliebt, weil er das immer schön ja, erzählt hat und er konnte das wie kein Zweiter und da muss man halt einen guten Weg finden zwischen dem guten Erzählen und dem, was halt gerade Sinn macht, also das haben wir aber gut hingebungen.
Mhm. Er hat ja Ihnen blaue Knie verschafft, Herr Wilfling?
Ja, doch. Er hat schon einiges mit mir mitgemacht, muss man sagen. Aber er hat mich immer dann auch in Schutz genommen und hat das irgendwie immer wieder gerade gebügelt. Ich neige halt dazu, dass ich manchmal spontan auch schon ein bisschen sehr ehrlich bin.
Auch zur Öffentlichkeit?
Auch zur Öffentlichkeit. Und da gab es dann schon so ein paar Vorfälle, ja.
Herr Wenger hat sofort gesagt, ja, ich möchte Überraschungsgast sein für den Josef. Herr Wenger, sind Sie zwei denn, nachdem Josef Wilfling aufgehört hat zu arbeiten, sind Sie Freunde geworden?
Ja, ich sage ein klares Ja. Ich habe ihn vor über 20 Jahren als äußerst kompetenten Kollegen kennengelernt, mit Ecken und Kanten, das bin ich auch. Und im Laufe der vielen Jahre, die wir gemeinsam Fälle gelöst haben, wir haben auch einige Dinge gemacht, Josef, die nur wir zwei gemacht haben, das ist auch wichtig.
Haben Sie Geheimnisse?
Ja, natürlich haben wir Geheimnisse. Und ich habe ihn dann ganz klar, wir sind uns angefreundet und sind Freunde geworden. Ja.
Es gibt ein offenes Geheimnis, Herr Wilfling, das hat mir Herr Wenger schon verraten. Das Video über den Angriff auf einen 90-Jährigen in der U-Bahn. Ich hoffe, ich bringe das richtig zusammen. Mhm. Herr Wenger, da hat sich die Kanzlerin sogar eingeschaltet, ne?
Ja, es gibt ein Zitat von ihr. Dieses Video ging ja bundesweit auch alle Medien. Und es gibt ein Zitat der Kanzlerin, Josef, du kennst es auch. Ja. Sie hat gesagt, dieses Video hat Deutschland verändert.
Mhm. Weil er was gemacht hat?
weil wir damals das Video auch sehr schnell an die Öffentlichkeit, war eine Öffentlichkeitsfahndung, und wir sind gleich mit dem Video raus, weil man sollte auch einmal sehen, worüber wir sprechen, nicht, dass jemand einen alten Mann zusammenschlägt, sondern auch mal sieht, worum es geht. Und dadurch war der Öffentlichkeitsdruck so groß, dass die Tat auch sehr schnell geklärt werden konnte.
Das sagt Wolfgang Wenger, der ist der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums in München, hat viele Jahre mit Josef Wilfling zusammengearbeitet, der mir gegenüber sitzt. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Grüße.
Danke auch. Servus, und liebe Grüße. Servus, Josef.
Danke, gell.
Tschüss, das ist der HR1 Talk am Sonntagvormittag und Josef Wilfling ist mein Gast. Schönen Sonntag und willkommen zur zweiten Stunde unseres Gesprächs. Josef Wilfling ist mein Gast heute. Der Mann ist Autor. Der Mann schreibt über Dinge, die mich danach nicht einschlafen lassen, weil sie so grausam sind. Nach 42 Jahren Polizeidienst, nach vielen Jahren Mordkommission. Wie viel Angst haben Sie eigentlich selbst?
Gar keine.
Warum nicht?
Naja, man wächst ja in den Jahren in diese Aufgabe hinein und man hat mit Menschen zu tun, die schon irgendwann nichts mehr zu verlieren haben. Da gibt es schon ein paar. Aber die große Menge der Täter, mit denen ich zu tun hatte, dürften keine Probleme mit mir haben. Ich habe jahrelang Postkarten aus dem Gefängnis bekommen von einem Serienmörder. Der hat 7 Frauen umgebracht und der hat die Taten bei mir auch gestanden. Und hat mir immer Ostern, Weihnachten geschrieben, schöne Feiertage für Sie und Ihr Team. Danke für die faire Behandlung und ich werde Sie nicht vergessen.
Jetzt müssen Sie auch schmunzeln. Ja, ist doch verrückt, oder?
Es ist selten, aber es hat mich gefreut.
Josef Wilfling ist Autor, Verderben, die Macht der Mörder, so heißt sein neuestes Buch. Das ist das wievielte Buch? Eigentlich. Jetzt kommt's zu Ihnen zu Hause. Das wievielte Buch ist es, das Josef Wilfling schon geschrieben hat? 1 von 5 handsignierten Exemplaren können Sie gewinnen für die richtige Antwort, wenn Sie jetzt anrufen unter 0800 155 4x1 kostenfrei oder Sie beantworten diese Frage bei uns im Netz unter hr1.de. Schönen Sonntag.
HR1, genau meins.
Mein Gast heute im HR1 Talk ist Josef Wilfling, ehemaliger Ermittler der Münchner Mordkommission. Heute ist er Autor. Und jetzt kommt der Fragebogen für Sie, Herr Wilfling. Auf meiner Seite, das könnten Sie wahrscheinlich sofort Fragen stellen. Sie müssen jetzt mal in die andere Position. Ich gebe Ihnen Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende.
Okay.
Mein liebstes Privileg als inzwischen schon bekannte Person ist?
Kenne ich keins. Ich habe keine Privilegien.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich?
Einen Mann, der gealtert ist und gemessen daran, dass ich mal ein verdammt gut aussehender Bursche war, sich stark verändert hat.
Finden Sie sich nicht mehr gut aussehen?
Nein.
Was gefällt Ihnen denn?
Ja, ich bin natürlich zu übergewichtig und die Haare sind weg, ja. Aber ich kann gut damit leben.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse so vieles, aber doch so wenig. Ich bin kein Mensch, der hasst.
Von meinem Sohn habe ich gelernt, dass
der Beruf nicht alles ist.
Der Erfolg, den ich habe, den habe ich verdient, weil?
Weil ich fleißig gearbeitet habe.
Mein liebster Ort ist?
Zu Hause.
Mein Glück ist?
Meine Ehefrau.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1 Euro.
Gehen Sie nicht einkaufen?
Noch nie.
Das macht Ihre Frau.
Ja, Gott sei Dank.
Dann bestimmt Ihre Frau auch, was auf den Tisch kommt?
Alles. Also Haushalt ist Sache meiner Frau.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Das Dumme an der Demokratie ist, dass sie manchmal nicht wehrhaft genug ist. Und dass sie natürlich auch Angriffsflächen bietet. Aber es gibt nichts Besseres. Und ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger des demokratischen Rechtsstaates.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Das müsste ich sagen, mein Sohn. Und war es natürlich auch. Aber ist eigentlich, dass ich bis zum heutigen Tage gesund bin.
Mit knapp 70?
Mit knapp 70, ja.
Ulrich Tukur.
Ein toller Schauspieler, ein Freund, mit dem ich ja die Ehre hatte, einen Dreh zu machen. Der hat ja den Serienmörder Horst David dargestellt und da wurde ja ein Film gemacht.
In diesem Fall haben Sie ermittelt?
Den Fall habe ich ermittelt und ich durfte bei den Dreharbeiten dann auch zusehen. Habe ja auch kommentiert in dem Dokudrama. Mhm. Und ich war tief beeindruckt, wie dieser Mann improvisiert hat. Und da habe ich eigentlich diese hohe Kunst des Schauspielerns. Das habe ich da erstmal live gesehen. Und der Arme, der musste ja an einem Nachmittag 10-mal hintereinander dieselbe Frau umbringen. Und das war faszinierend, wie er das gemacht hat und wie er ins Schwitzen kam. Und wie er auch von Mal zu Mal immer sicherer wurde. Wie im richtigen Leben, habe ich gedacht. Das ist ja auch, wenn man einmal die Hemmschwelle überschreitet, dann wird es ja von Mal zu Mal immer einfacher für die Täter. Und so war es übrigens auch bei dem, den er dargestellt hat. Der hat auch zum Schluss keinerlei Hemmschwelle mehr gehabt und hat während des Kaffeetrinkens zum Zigarettenautomaten gegangen, hat er Frau umgebracht und kam zurück. Und es war deutlich zu sehen, wie der Schauspieler Ulrich Tukur von Mal zu Mal souveräner wurde.
In meinem Bücherregal unten rechts steht
Schuld und Sühne, Tolstoi.
Ja, haben Sie ein großes Bücherregal?
Ich habe ein großes Bücherregal und da sind mitnichten in der Regel Krimis drin, sondern andere Bücher. Ein bisschen so philosophische Dinge und auch Fachbücher, aber natürlich auch gerne Romane.
Im nächsten Leben wäre ich gern
ein Polizist wieder.
Polizisten sind Helden, weil?
Helden des Alltags, weil sie halt einfach von sich ein Stück abgeben müssen, um der Allgemeinheit zu dienen. Das fällt manchmal verdammt schwer.
Ich mutmaße, dass daher der Musikwunsch von David Bowie kommt, Heroes, den spielen wir jetzt für Josef Wilfling im HR1 Talk. Josef Wilfling ist 42 Jahre Polizist gewesen, die Hälfte dieser Zeit bei der Mordkommission. Herr Wilfling, kann jeder von uns wirklich zum Mörder werden?
Ich bin schon überzeugt, dass jeder Mensch in eine Lage kommen kann, aus der er nicht mehr herausfindet und dann eben die negativen Emotionen die Oberhand gewinnen. Das ist ja immer ein Kampf zwischen negativen Emotionen auf der einen Seite und der menschlichen Vernunft auf der anderen Seite.
Wo liegt das größte Mordpotenzial in unserem Leben?
Der höchste Konfliktbereich ist Ehe und Partnerschaft. Das steht fest. Und die gefährlichste Gruppierung in unserer Gesellschaft ist, wenn man das rein statistisch anschaut, das sind nicht die Rocker und die Hooligans und die Schläger, sondern die Ehemänner. Die Ehemänner begehen die meisten Morde.
Weil die Hemmschwelle so niedrig ist?
Nein, weil eben das Konfliktpotenzial so hoch ist. Denken Sie an Scheidung, an Unterhalt, an Verlassensangst. Männer können es ja schwer verkraften, dass sie verlassen werden. Da ist das höchste Konfliktpotenzial.
Josef Wilfling hat einen erwachsenen Sohn und ist verheiratet. Wie viel aus Ihrem Berufsleben haben Sie denn mit nach Hause genommen?
Also ich habe nichts mit nach Hause genommen und habe auch zu Hause das nicht thematisiert. Das war mit meiner Frau so abgesprochen. Und ich wollte auch nicht, dass da Ängste entstehen oder dass wir jetzt auch noch abends auf der Couch auch noch über Mord und Totschlag diskutieren.
Sind Sie wirklich nach Hause gekommen und hatten Feierabend? Oder muss ich es mir genauso vorstellen, wie es im Film auch ist, dass man nachts vom Telefonklingeln geweckt wird und dass man zum Tatort muss oder dass gerade jetzt ein hochgradig Verdächtiger bereit ist, auszusagen?
Doch, das gibt's schon. Und das ist eines der wenigen Dinge, die auch im Krimi realistisch sind. Man wird nachts angerufen und muss dann auch nachts raus. Und die meisten Tötungsdelikte passieren übrigens zur Nachtzeit und am Wochenende. Und man wird auch mal angerufen, weil sich eine Entwicklung ergeben hat. Das ist klar, das gehört dazu.
Urlaub buchen mit Reiserücktrittsversicherung?
Sinnvoll. Also ich habe schon Urlaube abbrechen müssen und ich bin schon mal auf dem Weg in den Urlaub gewesen und bin dann doch nicht weggekommen, weil gerade just in dem Moment ein schreckliches Tötungsdelikt war. Und da wurde ich gebraucht und musste ich da bleiben.
Wie haben Sie das Ihrem Sohn, wie haben Sie es Ihrer Frau beigebracht, dass das, was da gerade am Telefon nach Ihnen ruft, wichtiger ist als die beiden?
Also wenn man einen Ehepartner hat, der das nicht versteht und nicht mitträgt, kann man den Beruf nicht ausüben. Meine Frau hat es mitgetragen. Die hat mir den Rücken freigehalten, ist immer mit aufgestanden in der Nacht, hat mir einen Kaffee gemacht, hat mir die Kleidung hergerichtet. Das ist nicht üblich, aber das war bei uns so.
Als Ihr Sohn zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, Papa, lass uns Räuber und Gendarm spielen, wollten Sie der Räuber oder wollten Sie der Gendarm sein?
Früher mal Räuber. Ich wollte immer Cowboy sein eigentlich und mein Sohn übrigens auch.
Wie haben Sie ihm denn beigebracht, ohne vom Beruf zu erzählen, dass bestimmte Sachen im Leben nicht funktionieren, dass das nicht geht?
Ach, da gab es schon Gespräche, ja. Und als er die ersten Freundinnen hatte und da nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen oder wie man sich das wünscht, da gab es auch gefährliche Entwicklungen. Und da tut man natürlich als Vater alles, um Schaden von den Kindern abzuwenden. Und da habe ich dann schon mal gelegentlich meine beruflichen Fähigkeiten eingebracht.
Sie haben zu Hause nie über dienstliche Sachen gesprochen. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich erfahren, dass Ihre Frau Ihnen eine einzige Frage gestellt hat. Nämlich, ob Rudolf Mooshammer eine Perücke hatte, als Sie ihn aufgefunden haben oder nicht. Haben Sie ihr geantwortet?
Ja, ich habe es ihr gesagt, weil das eine Frage ist, die Frauen scheinbar generell interessiert bei allen meinen Lesungen und Vorträgen, kommt immer diese Frage.
Was haben Sie ihr gesagt?
Ja, es war so.
Josef Wilfling ist mein Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk mit Josef Wilfling, viele Jahre Mordermittler, 42 Jahre Polizist, heute Bestseller-Autor. Waffe oder nicht Waffe zu Hause?
Ich habe eine Waffe, ja.
Sie haben eine. Generell sollen Menschen im Besitz einer Waffe sein dürfen, so wie in den Vereinigten Staaten zum Beispiel? Oder?
Überhaupt nicht. Ich bin ein strikter Waffengegner. Und ich habe die Waffe nur, weil ich auf jeden Personenschutz verzichte. Und es doch ein paar Gefährdungsdinge gibt, aber ich bin generell ein Waffengegner.
Was macht denn eine Waffe, was macht ein Waffenbesitz mit einem Menschen?
Wenn man die Waffe hat, dann verwendet man sie auch in einer entsprechenden Situation.
An welcher Stelle würden Sie sie ganz freiwillig abgeben?
Als Polizist braucht man eine Waffe, damit wir uns da mal einig sind. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Straftäter sind auch bewaffnet. Und jeder soll das Recht haben, sein Leben zu verteidigen. Dazu gehört aber auch, dass er entsprechend ausgebildet ist an der Waffe und auch das nötige Rüstzeug hat, auch psychisch. Und ansonsten bin ich dafür, dass man ein strenges Waffengesetz hat, wie es ja bei uns in Deutschland Gott sei Dank der Fall ist. In den USA hat man 30.000 Schusstote jedes Jahr. Das sagt ja eigentlich schon alles. Wo Waffen sind, wird auch geschossen. Und wo geschossen wird, gibt es Tode. Und kein vernünftiger Mensch kann eigentlich für Waffen plädieren. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen fast schon pervers.
Die Meinung von Josef Wilfling, der wünscht sich an dieser Stelle Adele mit Hello. Warum?
Fantastische Sängerin, fantastische Stimme. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn sie singt.
Sorgen wir jetzt mal dafür, dass es Ihnen eiskalt den Rücken runterläuft. Ich heiße Marco Schreie, schönen Sonntag. Morde, 850 versuchte Todesdelikte haben Sie ermittelt in Ihrer Karriere. Josef Wilfling ist mein Gast. Diese Zahl hat mal jemand recherchiert, die habe ich übernommen. Ein Mordfall ist der von Rudolf Mooshammer gewesen. Haben wir vorhin schon ansatzweise drüber gesprochen. 2005, der Modedesigner ist damals erdrosselt worden. Wie unterscheidet sich so ein Fall einer öffentlichen Person von all den anderen?
An dem gigantischen öffentlichen Interesse? Das geht schon los, wenn man zum Tatort kommt und vor einer Front von Kamerateams steht. Das findet ein wahnsinniges öffentliches Interesse. Egal, ob jetzt prominente Opfer sind oder ob sie Täter sind, das dominiert natürlich dann.
Wie ist das für Sie als Ermittler? Sie betreten das Haus, die Wohnung, den intimsten Raum einer öffentlichen Person und müssen, ich sag's mal ganz banal, Sie müssen schnüffeln, Sie müssen was rausfinden. Ist das besonders komisch, das bei einer prominenten Person zu machen?
Nein, für mich nicht. Und das bedenkt man auch in dem Moment nicht. Man hat einen Auftrag, das weiß man. Und ob jetzt das ein Obdachloser ist oder der Herr Mooshammer, da wird kein Unterschied gemacht.
Was haben Sie an diesem 14. Januar 2005 denn vorgefunden?
Also ich habe einen Anruf bekommen von einem Kollegen der Todesermittlung, dass der Herr Mooshammer tot in seiner Wohnung liegt. Und ich habe noch gefragt, warum er glaubt, dass das ein Fall für die Mordkommission ist. Dann hat er gemeint, ja, wenn jemand viermal ein Kabel um den Hals geschlungen hat, dann geht er davon aus, dass das ein Fall für die Mordkommission ist. Und da hat er natürlich recht gehabt. Und wir fuhren dann dahin und da lag der Herr Mooshammer im ersten Obergeschoss vor seiner Schlafzimmertür rücklings. Es waren keinerlei Kampfspuren. Er war bekleidet, die Kleidung war geordnet, was schon auf einen hinterrücksen Angriff hingedeutet haben könnte. Und der berühmteste Hund Deutschlands,
Daisy war
im Schlafzimmer. Wir haben damals übrigens stapelweise Briefe bekommen von Leuten aus ganz Deutschland, die den Hund unbedingt wollten. Und die Nachfrage nach dem Hund hat unsere Einsatztelefone teilweise blockiert, was sehr gut war in unserem Fall. Wir hatten innerhalb von 2 Stunden eine Soko stehen. Das ist ganz selten, es war Rekordzeit, die auch gearbeitet hat.
Herr Wilfling, das hat funktioniert, als 2011 die NSU-Morde aufgeflogen sind, sich Beate Zschäpe gestellt hat und klar wurde, welche Taten Bönhardt und Mundlos offenbar begangen haben, mussten sie ganz starke Kritik einstecken. Die Polizei sei auf dem rechten Auge blind gewesen. Sie haben damals schon gesagt, Deutschland sei in Sachen Ermittlungen und Zusammenarbeit einfach schlecht organisiert. Wie hat sich das denn seit Ihrer Aussage, seit der klaren Aussage, der Fehleranalyse von Ihnen verändert bis heute?
Ich glaube, es gibt jetzt eine gemeinsame Datei, in der Rechtsradikale erfasst werden. Aber ich fürchte, da hat sich nicht viel verändert. Denn das Problem ist ja dieser ausufernde Föderalismus. Wir haben ja 16 Bundesländer und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Wir haben 16 Justizministerien, wir haben 16 Innenministerien. Dann kommen noch die Bundesbehörden dazu. Und jedes Land behält eifersüchtig seine Informationen für sich. Wir haben heute noch keine einheitlichen Computersysteme. Das sind die eigentlichen Strukturschwächen.
Dass diese 2 Münchner Morde nicht aufgeklärt werden konnten. Wie schwer ist dieser Rucksack auf Ihren Schultern persönlich? Wie sehr ärgert Sie das?
Jeder hätte diese Fälle gerne aufgeklärt. Ich kenne keinen Polizisten, der dann nicht alles dafür getan hätte. Und insofern ist natürlich so eine Aussage wie, wir sind auf dem rechten Auge blind, vielleicht menschlich verständlich, aber es ist ja völlig unlogisch. Das würde ja bedeuten, dass sämtliche Ermittler, ein paar hundert, alle gesagt haben, oh, die rechte Spur, die verfolgen wir gar nicht. Das stimmt ja auch nicht. Es gab niemanden in Deutschland, keinen Journalisten, keinen Politiker, niemanden, der geahnt hat, dass das eine Terrorzelle sein könnte.
Das sagt Josef Wilfling, der viele Jahre in München Morde ermittelt hat und der zu Gast ist im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Josef Wilfling ist Autor des Buchs Verderben, die Macht der Mörder. Er schreibt aus Erfahrungen, denn er hat viele Jahre in der Münchner Mordkommission gearbeitet. Herr Wilfling, wie viel Fehlleistung ist denn einem Polizisten gestattet?
Eigentlich gar keine. Ich glaube, wir sind da in derselben Rolle wie Ärzte. Am Arzt ist auch keine Fehlleistung gestattet. Gestattet schon überhaupt nicht, die passieren halt. Und dann kommt es natürlich auch dran, welcher Art diese Fehlleistung war.
In Ihrem Buch auf Seite 31 gibt es eine Passage, die heißt, Nicole Bertsch musste in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Ihr Leben war zerstört. Auch sie hatte sich mit dem HIV-Virus infiziert. Psychisch wurde sie ebenfalls nie mehr gesund. Ob sie es zwischenzeitlich geschafft hat, doch noch Suizid zu begehen, versucht hat sie es immer wieder, entzieht sich meiner Kenntnis. Wie sehr verfolgen Sie solche Taten/Schicksale der Opfer?
Die vergisst man sein ganzes Leben nicht. Und man muss lernen, damit umzugehen.
Man muss sagen, Nicole Bertsch, um es kurz zu erklären, eine junge Frau, die, kann man sagen, von 0 auf 100 ihr Leben verloren hat, ohne zu sterben?
Man vergisst immer, 2/3 aller Opfer überleben den Mordanschlag. Und für diese Menschen wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Die leiden ihr ganzes Leben lang und es wird immer so ein bisschen vernachlässigt.
Sie haben so viele Jahre ermittelt und Sie haben jetzt das 3. Buch vorgelegt. An dieser Stelle haben wir es jetzt aufgelöst. Also es ist das 3. Buch, das Josef Wilfling geschrieben hat und die 5 Exemplare, die sind an dieser Stelle auch vergriffen. Sie brauchen also nicht mehr anzurufen. Wieso können Sie denn nicht loslassen, Herr Wilfling? Gibt es noch ein 4. davon womöglich?
Nein, ein 4. wird es nicht mehr geben. Ich kann sehr wohl loslassen. Ich habe gern geschrieben, mir hat Schreiben Spaß gemacht. Das ist ein Teil Geschichte, Kriminalgeschichte. Und ich sehe mich als Erzähler und nicht als Autor oder gar Schriftsteller. So vermessen bin ich nicht. Aber jetzt gehen mir langsam die Fälle aus. Ich schreibe ja nur reale Fälle und ich habe viel erlebt, aber Gott sei Dank nicht so viel, dass es jetzt noch für 10 Bücher reichen würde.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung und das bedeutet für unsere Gäste, sie dürfen etwas auswendig vortragen, eine Weisheit, einen Satz, ein Lebensmotto, irgendwas, was Ihnen gerade in den Kopf kommt, wenn Sie Lust dazu haben.
Da fällt mir jetzt der Satz ein, den Helmut Schmidt als Motto gehabt hat: Lieber Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden.
Vielen Dank. Josef Wilfling, herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke.
Das Gespräch mit Josef Wilfling, das können Sie noch mal nachhören. Vielleicht hören Sie ja beim 2. Mal noch Dinge, die Sie beim 1. Mal verpasst haben. Der Podcast, der wandert jetzt ins Netz unter hr1.de. Ich heiße Marco Schreil, schönen Sonntag Ihnen, machen Sie es hübsch.
HR1, genau meins.